Ja, ich bedanke mich bei Francesco für seine einleitende Predigt. Das war ein gutes Vorwort, eine gute Predigt für das, was ich jetzt sagen will. Ich möchte heute fortsetzen mit unserer Predigtreihe über geistliches Wachstum. Wir haben ja letzte Woche oder war es vor zwei Wochen davon gesprochen, was ist der Unterschied zwischen einem fleischlichen und einem geistlichen Christen. Wir haben da aufgezeigt, dass die Bibel davon spricht, dass man bekehrt sein kann und sowohl ein fleischliches als auch ein geistliches Leben oder ein geistliches Leben führen kann, manchmal auch gemischt. Und jetzt kann es im Prinzip auch nur darum gehen, wie wird ein fleischlicher Christ zu einem geistlichen Christen? Denn das Zweite ist ja erstrebenswert und den ersten Zustand, den sollte man nicht fördern oder halten. Ich will noch einmal kurz aufzeichnen, was sind die Kennzeichen eines fleischlichen Christen. Im ersten Korintherbrief befasst sich Paulus besonders ausgiebig mit den schlechten Früchten eines fleischlichen Zustandes bei Gläubigen. Und dort finden wir auch die klarste biblische Definition von Fleischlichkeit. 1. Korinther 3, 1 bis 4. Dort fasst Paulus ganz konkret in Worte anhand der negativen Zustände in Korinth, was ein fleischliches Christsein ausmacht. Er schreibt, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen, ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Ihr Lieben, der fleischliche Christ ist nicht der Namenschrist, der gar nicht bekehrt ist. Nein, Paulus behandelt die Korinther, denen er Fleischlichkeit vorwerfen muss, stets als wahre Gläubige, die wiedergeboren, gerechtfertigt und folglich gerettet sind. Aber der fleischliche Gläubige verhält sich in vielen Bereichen noch so, als sei er noch gar nicht bekehrt, als hätte er nicht den Heiligen Geist. Und deswegen sagt Paulus in Vers 3, ihr wandelt nach Menschenweise. Das Denken und Verhalten des fleischlichen Christen unterscheidet sich in vielem nicht wesentlich von dem der Sünder, die Gott nicht kennen. In Korinth haben sich also Menschen bekehrt. Paulus hat ja die Gemeinde gegründet, hat dort gelehrt, bevor er weitergezogen ist, um andere Gemeinden zu gründen. Und es hat echte Bekehrungen gegeben. Es sind Babys im Glauben geboren worden. Und Jahre später schreibt Paulus nun diesen Brief und er muss, weil er gehört hat, die sind ja immer noch Babys im Glauben. Er kann ihnen keine feste geistliche Speise geben. Er muss ihnen nochmal die Anfänge, die Grundlagen des Glaubens lehren, weil sie einfach stehen geblieben sind und nicht geistlich gewachsen sind und weil sie noch zum Teil in den Sünden leben, wie zur Zeit, als sie noch nicht bekehrt waren. Es hat sich einfach nicht viel geändert. Ein fleischlicher Christ hält sich an menschliche Weisheit und menschliche Gedankengebäude und neigt zu unermüdlichen Diskussionen und Rechthaberei. Er toleriert unter Umständen auch Unzucht oder er geht sogar gegen seine Glaubensgeschwister vor Gericht. Beides hat es in Korinth gegeben. In Korinth sind konkrete Sünden auch angesprochen, wo dann welche in Unzucht leben. Unzucht im Griechischen ist das Wort Porneia und das beinhaltet in der Bibel Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Und es waren Gläubige in Korinth, die das getan haben und die sind zum Abendmahl gegangen, die sind in die Gemeinde gegangen und die Geschwister wussten das und keiner hat was gesagt. Und dann gab es welche, die waren so zerstritten miteinander, dass sie sogar vor ein Gericht gegangen sind, um ihren Streit vor Gericht klären zu lassen. Gläubige innerhalb einer Gemeinde. Das ist Wahnsinn. Und die haben das gemacht. Die Gemeindeleitung hat nichts gesagt. Vielleicht war die Gemeindeleitung selber involviert in Korinth, weiß ich nicht. Aber das waren Zustände, wo Leute, ganz konkret bekehrte Leute, in Sünde gelebt haben und sind normal in die Gemeinde gegangen und haben sogar am Abendmahl teilgenommen. Das ist unfassbar. Und Paulus spricht das nun an und sagt, das kann bei euch nicht so durchgehen. Ein fleischlicher Christ ist aufgeblasen und hochmütig, egoistisch, neidisch und streitsüchtig. Er bildet gern Cliquen und Grüppchen innerhalb der Gemeinde und widerstrebt der Apostellehre. Das war auch ein Thema, wo Paulus gesagt hat, die einen halten zu Paulus, die anderen zu Apollos, andere zu Petrus und andere was weiß ich zu wem und haben so ihre theologischen Grüppchen gebildet, die gegeneinander gearbeitet haben. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder fleischliche Christ all diese Sünden gleichzeitig begeht. Aber die einen haben das getan, die anderen haben das getan, die anderen haben das getan. Und zusammengefasst war in Korinth alles an Fleischlichkeit vorhanden, was man sich beinahe denken kann. Und auch im zweiten Korintherbrief finden wir manche Kennzeichen der Fleischlichkeit und Unreife. So schreibt Paulus in 2. Korinther 12, 20 und 21, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche, und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Warum? Weil er ihnen sagen müsste, was Sache ist. Und das ist unangenehm. Ja? Und Paulus befürchtet, die Gemeinde so vorzufinden, in dieser fleischlichen Weise, dass er sie nicht loben kann, sondern dass er sie kritisieren muss und vom Wort Gottes her korrigieren muss. Und die Gemeinde, ja, das ist auch unangenehm, die möchte jetzt auch nicht unbedingt ein ermahnendes Wort hören. Ein ermahnendes Wort hört eigentlich niemand gern, auch ein Gläubiger nicht. Und deswegen schreibt Paulus das so. Und dann schreibt er weiter, es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen. Da war schon was los in Korinth, in einer Gemeinde von Gläubigen. Sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Ihr Lieben, wir müssen uns immer vor Augen halten, das schreibt Paulus an eine Gemeinde von echten, bekehrten Christen. Das ist nicht die Welt, an die er schreibt, das ist die Gemeinde. Und wenn so etwas in den ersten apostolischen Gemeinden schon möglich war, wo die meisten Apostel noch lebten, wie viel mehr müssen wir uns in der Endzeit hüten, wo die Verführung der Gläubigen ja geradezu prophezeit ist? Gut, bei den Korinthern waren die Zustände wirklich extrem. Was damals in Korinth aber noch die Ausnahme war, das ist heute in den Gemeinden der Endzeit leider der Normalfall. Aber durch Probleme, die es diesbezüglich in Gemeinden des ersten Jahrhunderts schon gegeben hat, können wir aus der Schrift einige Kennzeichen fleischlicher, unmündiger Gläubiger zusammenfassen. Ich will mal einige nennen, weise aber darauf hin, natürlich nicht alle dieser Negativkennzeichen treffen auf ein und dieselbe Person zu. Aber fleischliche Christen sind zumindest von einigen dieser Kennzeichen, die ich gleich aufzählen werde, geprägt und sollten darüber Buße tun. Auch in Korinth haben nicht alle Gläubigen alle Sünden begangen. Aber so langsam sind so ziemlich alle Sünden zusammengekommen, wenn man von einem Gläubigen zum anderen gekommen ist, die eben in Sünden gelebt haben, die sie nicht bereinigt haben. Und deswegen möchte ich einige Kennzeichen fleischlichen Christseins einmal aufzählen. Fleischliche Christen sind in vielem selbstsüchtig und selbstliebend. Sie leben noch für sich selbst statt für den Herrn Jesus Christus. Sie haben ein geteiltes Herz und stehen nicht in der einfältigen Liebe zum Herrn. Ein geteiltes Herz, einerseits ja, sie wollen mit Gott leben, sie wollen die Segnungen Gottes, sie wollen natürlich auch ins ewige Leben gerettet werden und Gott soll möglichst ihr ganzes Leben segnen. Dieser Wunsch ist schon da. Andererseits, die andere Hälfte des Herzens lebt aber in der Welt, hält noch an Sünden fest, vermischt Glauben mit Unglauben, im Denken und im ganzen Leben und sie stehen nicht in dieser einfältigen Liebe zum Herrn. Fleischliche Christen sind in vielen Bereichen rebellisch und unzufrieden mit der Führung Gottes. Sie neigen dazu, mit Gott zu hadern und zu murren, wenn er sie schwierige Wege führt. Sie haben keine Freude daran, dem Wort Gottes zu gehorchen. Sie sind sogar neidisch auf das, was Gott anderen geschenkt hat, wo sie doch meinen, sie selbst hätten das eher verdient. Fleischliche Christen sind anderen Gläubigen gegenüber aufgeblasen, hochmütig und selbstgerecht. Sie können sich nur schwer Leitern unterordnen oder in einer Gemeinde einordnen. Man hat ja gesehen, Paulus als Leiter sich unterzuordnen, ist vielen in Korinth schwer gefallen. Überhaupt in einer Gemeinde einordnen, wenn es Ordnungen, Regeln in einer Gemeinde gibt und man macht mich darauf aufmerksam, ja, guck mal, das ist nicht in Ordnung, da lebst du in Sünde. Müsste sagen, schon von selber wissen als Gläubiger, man kennt ja auch das Wort. Und wenn man sogar noch angesprochen werden muss und dann ist man eben beleidigt, da gehe ich gar nicht mehr hin. Und es wird ja in der heutigen Zeit, in der Endzeit leicht gemacht, wo so viele abgefallene Gemeinden da sind, die das Wort Gottes nicht mehr ernst nehmen. Da habe ich die freie Auswahl in einer Gemeinde, wo ich dann hingehen kann und wo ich leben kann, wie ich will, wo ich in Sünde leben kann. Die juckt das nicht, die sind froh, dass sie ein neues Schäfchen gewonnen haben. Das ist in der heutigen Zeit möglich. In biblischer Zeit war das übrigens nicht möglich. Da konnte ich nicht die Gemeinde wechseln, wenn ich in Sünde gelebt habe. Denn in der anderen Gemeinde wurde gefragt, warum bist du da weggegangen? Und wenn man da was vorgelogen hat, was vorgeschwindelt hat, dann hat man in der anderen Gemeinde sich erkundigt und hat dann die Wahrheit erfahren. Das gibt es ja heute nicht mehr. Noch nicht mal bibeltreue Gemeinden untereinander erkundigen sich bei einem Gemeindewechsel. Da geht jemand in Streit und Sünde und Fleischlichkeit weg, wechselt in eine andere bibeltreue Gemeinde wohlgemerkt. Da kommt keine Nachfrage. Ist der in Frieden gegangen? Wie war der Abgang bei euch? Man ist froh, dass man einen neuen gewonnen hat und hat gleich die Probleme, die alten Probleme gleich mit übernommen. Das geht heute alles. In biblischer Zeit war zumindest das nicht möglich. Fleischliche Christen lassen sich nicht gern etwas von anderen sagen und beharren eigensinnig auf ihrer subjektiven Sicht. Sie neigen dazu, Streit anzuzetteln. Sie nehmen anderen leicht etwas übel, wenn mal ein Wort zu viel gesagt wird. Sie können es nicht ertragen, übergangen oder benachteiligt zu werden. Dafür halten sie sich für viel zu wichtig. Sie wollen gern eine besondere Rolle spielen und im Mittelpunkt stehen. Sie verachten die verborgenen Dienste im Hintergrund, ohne die eigentlich keine Gemeinde existieren könnte, die ihnen aber keine öffentliche Anerkennung bringen. Fleischliche Christen sagen nicht ehrlich, was sie meinen, sondern haben oft verdeckte Absichten und Hintergedanken. Sie neigen dazu, über andere Gläubige in der Gemeinde übel zu reden oder gar Verleumdungen auszubreiten. Sie schüren Streit und zerstören die Einheit der Gläubigen. Sie lügen oder verdrehen zumindest die Wahrheit zu ihren Gunsten. Fleischliche Christen gehen leichtfertig mit Sünde um und kämpfen nicht entschlossen gegen sie. Sie vernachlässigen die Heiligung und neigen zu Unreinheit und Unzucht sowie Zügellosigkeit in vielen Lebensbereichen. Fleischliche Christen tun sich schwer, über begangenen Sünden aufrichtig Buße zu tun oder diese offen zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Die Gründe können sein, dass sie dafür zu stolz sind oder auch, dass sie bewusst auch an Sünde festhalten wollen und diese Sünde weiterleben wollen, weil sie in diese Lieblingssünden sich so verliebt haben, dass sie davon nicht lassen wollen. Und wollen trotzdem auch Christ sein und Gott soll gefälligst alles segnen und mein Leben segnen und alles abnicken, auch wenn ich gegen seine Ordnungen, gegen sein Wort lebe und über Sünden nicht Buße tun will. Fleischliche Christen sind in geistlichen Dingen oberflächlich und leichtsinnig. Es fehlt ihnen Gottesfurcht. Aus ihrem Mund hört man oft unanständige Witzeleien oder vorlaute Sprüche. Sie neigen zu Neugier und Geschwätzigkeit. Sie missbrauchen die geistliche Freiheit als Vorwand für das Fleisch und lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie sind übermütig und überheblich. Sie sind geistlich träge und nicht wachsam. Ihre berufliche Arbeit tun sie vielfach nur halbherzig und sind dabei auf den äußeren Eindruck aus. Das ist ein typisches Beispiel. Warum arbeiten Sie nicht? Ich habe Sie nicht kommen sehen. Ja, das ist ein fleischlicher Christ. Wenn ich so eine Arbeitseinstellung als Christ habe, bin ich kein Zeugnis für den Herrn. Da bin ich auch ein Zeugnis, aber ein Antizeugnis. Sie sind oft nachlässig und untreu gegenüber ihren Vorgesetzten und führen deren Anweisungen nicht korrekt aus. Fleischlichen Christen fällt es schwer, großzügig für die Sache Gottes zu geben. Fleischliche Christen geben sündigen Gefühlen wie Zorn, Ärger und Neid oft nach. Sie neigen zum Beleidigtsein und sind nachtragend. Fleischliche Christen sind empfänglich für Menschenweisheit, für weltliche Ethik und den gerade aktuellen Zeitgeist. Fernsehen, Kino und andere weltliche Vergnügungen beschäftigen sie mehr als das Wort Gottes und ihr geistliches Wachstum. Und sie lassen sich prägen von dem, dem sie sich am meisten aussetzen. Was haben wir vorhin in der ersten Predigt von Francesco gehört? Wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir von der Bibel, vom Wort Gottes geprägt. Und je mehr wir sie lesen, umso mehr werden wir davon geprägt. Je mehr wir die Bibel nicht nur lesen, sondern auch studieren, das hat er natürlich auch gemeint, dass wir auch darüber nachdenken, über das, was in der Schrift steht. Und je mehr wir uns von Fernsehfilmen und Fernsehtalkshows und deren Ethik, die die verbreiten, prägen lassen, umso mehr wird unser Denken davon geprägt. Ist doch ganz klar, wem wir uns am meisten aussetzen, wessen Einfluss wir uns am meisten aussetzen, der prägt uns am meisten. Und wenn wir uns diesem weltlichen Denken, dieser weltlichen Ethik aussetzen, dann wird unser Denken auch davon geprägt. Ja, und nicht nur unser Denken, sondern auch unser Handeln. Das, was wir denken, das tun wir auch. So wie unser Denken geprägt ist, so leben wir auch. Und das ist dann der Unterschied. Leben wir dann nach weltlichen Maßstäben, dann sind wir fleischliche Christen. Und leben wir nach geistlichen Maßstäben der Bibel, dann sind wir geistliche Christen. Oder wir vermischen beides. Auch nicht gut. Fleischliche Christen lassen sich relativ leicht von Irrlehren und verführerischen Strömungen einfangen. Sie sind tolerant gegenüber vielem und neigen dazu, auf Kosten der Wahrheit Kompromisse zu machen. Sie dulden Böses und Verführung in ihrem Leben und grenzen sich nicht klar davon ab. Ich denke, es ist klar, dass nicht jeder fleischliche Christ alle diese Eigenschaften aufweist. Bei jedem Einzelnen sind sie unterschiedlich stark ausgeprägt und vielleicht auch noch mit guten, echten geistlichen Eigenschaften vermischt. Dennoch ergeben sie ein Gesamtbild, das deutlich macht, weshalb der Geist Gottes in Gläubigen, die insgesamt fleischlich leben, keine echte geistliche Reife bewirken kann. Und dann ist man auf dem Korintherweg, dass man jahrelang gläubig ist und geistlich nicht reifer wird und geistlich nicht wächst, weil der Heilige Geist gedämpft wird und man der Sünde Vorrang gibt. Und jetzt muss natürlich die nächste Frage sein, wir können ja nicht bei dieser Diagnose stehen bleiben, wie wird ein fleischlicher Christ zu einem geistlichen Christen? Und darauf gibt uns die Schrift natürlich auch Antwort. Dazu gibt uns die Apostellehre Anweisung und unter anderem in Galater 5, 16 bis 25. Es gibt dazu noch weitaus mehr Bibelstellen, aber ich will diese einmal stellvertretend herausnehmen. Da schreibt Paulus: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht oder Selbstliebe, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also ganz klare, konkrete Anweisungen. Paulus zählt zunächst eine ganze Reihe von Sünden auf, wo man denkt, meine Güte, kann das in einer Gemeinde vorkommen? Ja, ganz offensichtlich, schon zu apostolischer Zeit. Da sind eine ganze Menge Sünden genannt. Und dann zählt Paulus auf, wie es eigentlich sein soll bei einem geistlichen Christen. Also es soll schon einen Unterschied geben, und den gibt es auch. Und der Schlüssel dafür ist, wie wir zu diesem Unterschied kommen, Vers 24, 25, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Bei den Galatern war die Fleischlichkeit ähnlich wie bei den Korinthern und bei uns ein ernsthaftes Problem. Paulus mahnt sie daher und zeigt ihnen, dass sie zwei Möglichkeiten haben. Sie können entweder ihrem Fleisch folgen, was ernste und übelste Konsequenzen hat, oder sie können sich entschließen, in der Kraft des Geistes Gottes zu wandeln, den sie ja von Gott bekommen haben. Auch für uns ist ein fleischliches Leben kein unvermeidliches Geschick. Ich kann nicht anders. So bin ich halt. Wir können zu einem Wandel im Geist finden, in dem dann auch die Frucht des Geistes sichtbar wird. Gott verlangt nichts Unmögliches von uns. Ich möchte einige Punkte nennen, die biblisch gesehen für einen solchen Wandel im Geist wichtig sind. Zunächst einmal, unser Ego ist mit Christus gekreuzigt. Dessen müssen wir uns bewusst werden. In Galater 5, Vers 24 haben wir eben gelesen, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wir können unser Fleisch samt seinen Leidenschaften, den Emotionen, den Begierden und Lüsten nicht in eigener Kraft besiegen oder gar beseitigen. Und das brauchen wir auch gar nicht. Unser Herr hat es schon am Kreuz besiegt und überwunden. Ein Schlüssel zu einem geistlichen Überwinderleben ist das rechte Verständnis und die praktische Verwirklichung dieser geistlichen Tatsache. Laut Römer 6, 1 bis 11, auch das ist ein Schlüsseltext dazu, dort lesen wir, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also Paulus sagt, erinnert euch doch, ihr Gläubigen, an eure Taufe. Wisst ihr nicht mehr, was die Taufe bedeutet? Oder hat man euch nie gelehrt, was die Taufe bedeutet? Und jetzt erklärt er hier, was die Taufe bedeutet. Die Taufe ist ein Bild für einen geistlichen Prozess, der bei der Bekehrung abgelaufen ist. Und das muss ich verstanden haben. Vers 5, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Das Untertauchen ins Taufwasser, bin mit der Sünde gestorben. Alles ein geistliches Bild.
Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden.
Das Auftauchen aus dem Taufwasser. Christus ist auferstanden. Ich werde als Gläubiger auch auferstehen. Die Sünde ist gestorben, wird vergeben, ist abgetötet. Ich stehe auf aus dem Taufwasser. Ich würde ja trinken, wenn ich unten bleiben würde. Ja? Aber ich werde auferstehen. Ich werde leben.
Und das will dir das Bild der Taufe uns sagen. Und das müssen wir uns bewusst sein. Vers 9, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das soll unsere Einstellung sein. Wir leben für Gott. Unser Leben ist ein Gottesdienst, ein Dienst für Gott. Unser ganzes Leben, dafür sollen wir uns halten. Und das soll unsere Denkweise prägen. Anstatt zu versuchen, in eigener Kraft gegen die Begierden des Fleisches anzugehen, sollen wir im Glauben erkennen, diese sind bereits am Kreuz zunichte gemacht worden. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Dazu muss ich mich selbst verleugnen, komme ich gleich noch dazu. So wie Christus sich selbst verleugnet hat, indem er ans Kreuz gegangen ist. Mein Fleisch ist mitgekreuzigt. Der Kreuzestod Jesu ist durch den Geist Gottes in mir wirksam und hält mein Fleisch im Tode, solange ich in Verbindung mit Christus in der Kraft des Geistes wandle. Wenn ich die Verbindung mit Christus lockere und nicht mehr eng mit ihm verbunden bin, dann falle ich wieder ins Fleisch. Und dann kann ich der Sünde nicht widerstehen. Dann bin ich zu schwach dafür. Ich muss eine enge Beziehung zu Christus haben. Ich muss täglich mit ihm leben. Mein Leben muss ein Gottesdienst sein. Und je enger ich mit Christus verbunden bin, indem ich zu ihm bete, mit ihm lebe, sein Wort studiere und das auch leben will, umso weniger wird die Sünde über mich Macht gewinnen können. Und je mehr ich das Geistliche vernachlässige, die Gemeinschaft mit Christus, umso weniger ich als Rebe am Weinstock bleibe, um dieses andere Bild aus der Bibel zu gebrauchen, umso eher stehe ich in der Gefahr, in der Sünde zu leben, in der Sünde zu verharren und ja, ein Leben zu führen, das Christus dann eben nicht ehrt. Sobald ich von der Gemeinschaft mit Christus abweiche, wird mein Fleisch wieder wirksam sein. Denn es wird erst endgültig überwunden durch den Tod, beziehungsweise die Verwandlung dieses Leibes der Sünde in den Leib der Herrlichkeit bei der Entrückung. Vorher wird mein sündiges Fleisch mir immer wieder zu schaffen machen und wird sich immer wieder melden und immer wieder wecken und immer wieder die Selbstliebe und die Schwachheit und seinen eigenen Willen wollen. Das wird immer wieder aufkommen, je mehr ich die Gemeinschaft mit Christus vernachlässige. Erst wenn ich tot bin, wird mein Fleisch diese Kraft nicht mehr haben. Beziehungsweise wenn es verwandelt wird in den Auferstehungsleib bei der Entrückung, dann wird das vorbei sein. Wenn ich also den Weg des Stolzes und der Selbstliebe gehe, dann öffne ich der Sünde die Türen. Wenn ich dagegen den Weg der Demut und der Selbstverleugnung gehe, dann wandle ich im Geist und lebe nicht in der Sünde. Und genau das drückt der Herr Jesus in bildhafter Sprache in den Evangelien aus, wenn er davon spricht, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Matthäus 16, Vers 24, haben wir alle schon gehört. Da müssen wir es auch praktisch umsetzen. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn mir jemand nachkommen will, das wollen ja wohl alle Gläubige, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich weiß, die weltliche Ethik sagt, du musst dich selbst lieben. Das ist ja eines der wichtigsten Gebote unserer Zeit in weltlicher Ethik. Du musst dich selbst lieben, sonst kannst du auch nicht andere lieben und kannst auch Gott nicht lieben. Selbst Christen haben diese weltliche Ethik übernommen. Der Jesus sagt zu seinen Jüngern genau das Gegenteil. Wer mir nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dazu kommt auch noch Galater 2, Vers 20. Da kommt im Grunde derselbe Gedanke zum Ausdruck. Da sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist seine neue Lebenseinstellung, die enge Gemeinschaft mit Christus. Ihm Nachfolge, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und je enger, je mehr ich das tue und diese Gemeinschaft nicht vernachlässige, umso mehr kann ich der Sünde widerstehen. Nur wenn wir auf dem Weg der Selbstverleugnung das Fleisch im Tod halten und beständig außer Wirksamkeit setzen, hat der Geist Gottes den Raum, um uns zu erfüllen und uns so zu leiten, wie er es will. Nur auf der Grundlage eines gekreuzigten und im Tode gehaltenen Selbstlebens ist ein wirklicher Wandel im Geist möglich. Kommt die Selbstliebe zum Vorschein, dann stehen unsere Befindlichkeiten und Verletzlichkeiten wieder im Vordergrund und wir dämpfen den Geist. Ach, ich bin beleidigt. Ach, ich bin verletzt. Das ist Selbstliebe. Stattdessen brauchen wir Selbstverleugnung. Unser Fleisch ist mit Christus gestorben. Wer will mich denn verletzen, wenn ich tot bin? Ja, im geistlichen Sinne. Mein Fleisch ist tot. Wer kann mich denn beleidigen? Wenn ich noch beleidigt und verletzt bin, dann lebt noch mein Ego und meine Selbstliebe. Ist egal, wer mich hier in der Gemeinde beleidigt und verletzt. Ich bin hier, um in dieser Gemeinde zu dienen. Und ich diene jedem mit ganzem Herzen, auch der mich mal beleidigt oder verletzt hat, völlig egal. Ich diene hier jedem. Und eine meiner Aufgaben ist hier, das Wort zu verkündigen. Das mache ich so gut ich kann. Ohne Rücksicht, wer wie zu mir steht, das spielt keine Rolle. Ich bin meinem Fleisch gestorben. Und wenn es in mir aufkommen will, mal wieder Buße machen, mal wieder Buße tun und mich wieder selbst verleugnen. Das bedeutet auch, dass wir immer wieder konkrete Selbstverleugnung in der Stunde der Versuchung leben. Dass wir dann, wenn in bestimmten Situationen unser Fleisch uns zu eigensüchtigen, sündigen Handlungen verleiten will, dem widerstehen und diese Impulse bewusst in den Tod Christi geben, statt ihnen Raum zu geben und sie auszuleben. Ich schmeiß doch nicht meine Aufgaben hier in der Gemeinde hin, weil mich jemand verletzt hat oder mich beleidigt hat oder was auch immer. Ich schmeiß doch nicht meine Berufung Gottes hin, die Gaben, mit denen ich dienen soll hier in der Gemeinde. Solange ich hier in der Gemeinde bin und predigen und meine sonstigen Gaben leben darf, werde ich das bestmöglich tun. Egal, wer mir was angetan hat. Das ist alles Nebenrolle und spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Ich will meine Aufgabe wahrnehmen, die Gott mir gegeben hat. Das ist kurz und biblisch gesagt der Weg zur Überwindung des Fleisches. Das ist leichter gesagt als getan, das ist mir schon bewusst. Ja? Luther hat gesagt, wir sollen unseren alten Adam ersäufen, doch der Sauhund kann schwimmen. Tja, das ist unser Fleisch. Tja, will immer wieder raus aus dem Taufwasser. Ja? Will immer wieder schwimmen. Ja? Wir haben ihn ertränkt im Taufwasser, will immer wieder schwimmen. Ja, die Selbstliebe ist so stark in uns verankert, dass wir uns bewusst von ihr abkehren müssen und einfältig im Glauben dem Wort Gottes vertrauen. Wir müssen uns von der Selbstliebe lossagen, wie man sich vom Teufel lossagt. Dieser Weg ist bewährt und alle Gläubigen, die ihn gegangen sind, haben seine Wirksamkeit erlebt. Auch wir heutigen Endzeitchristen im Laodicea-Zeitalter haben dennoch viel Mühe damit und wir sollten ernsthaft den Herrn bitten, dass er uns auf diesen Weg leitet und uns Gnade gibt, ihn wirklich zu gehen. Aber wer dies wirklich ernsthaft betet, dem wird Gott manch leidvolle Unannehmlichkeiten in den Weg schicken. Denn wir sind oft so eingefahren und gewöhnt an die Sünden, dass Gott uns nicht mehr anders davon wegbekommt als durch schmerzhafte Erfahrungen, die uns geistlich wieder wachrütteln sollen. Und bei mir hat er das oft nötig gehabt. Mich musste manches Mal im Leben durch richtig schmerzhafte Erfahrungen wieder wachrütteln, wieder auf den Weg bringen, sodass es dann manchmal wirklich wehgetan hat. Wenn Gott uns nicht mehr durch seine Güte und Liebe von der Sünde wegbekommt, dann bleibt ihm nur noch der Weg durch Leid und Schmerzen. Gott würde uns gern durch Güte zur Umkehr leiten. Aber das funktioniert oft nicht. Bei mir hat es manches Mal nicht funktioniert. Und dann muss es dann nochmal wehtun, dass wir wieder zur Besinnung kommen. Und das ist auch Gnade Gottes, wenn er uns manchmal Leid schickt, damit wir aufwachen aus unserem Stolz und unserer Selbstliebe und unserer Überheblichkeit. Und das Nächste, was wir brauchen, um die Sünde zu überwinden, das ist die Gewissheit unseres Heils. Also das Erste war, unser Fleisch ist gekreuzigt, dass wir das wissen. Und das Nächste ist unsere Heilsgewissheit. Wir haben vorhin gesungen, dieses wunderschöne Lied, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden kann von unserem Herrn. Ein Hindernis für geistliches Wachstum und Reife ist manchmal die mangelnde Heilsgewissheit, unter der viele Gläubige leiden. Sie kann verschiedene Gründe haben. Bei manchen ist es eine Überängstlichkeit und Übergewissenhaftigkeit in Bezug auf die eigene Sünde, die ihnen den Blick auf die vergebende Gnade Gottes verstellt. Bei anderen ist es ein falsches Schauen auf sich selbst statt auf das vollbrachte Werk unseres Herrn am Kreuz. Bei manchen ist es unbereinigte Sünde, die ihnen die Heilsgewissheit raubt. Ist doch klar, wenn ich in Sünde lebe und daran festhalte, dass da vieles in meinem Glauben flöten geht, bis dahin, dass ich meine Heilsgewissheit verliere. Und anderen wiederum fehlt es auch einfach nur an Bibelkenntnis, sodass sie aus der Schrift gar nicht wissen, dass man seiner Rettung gewiss sein kann. Doch in jedem Fall ist es für geistliche Reife nötig, dass der Gläubige zur Ruhe in Christus kommt, in seinem vollkommenen Erlösungswerk zur Ruhe gekommen ist. Wenn dieses feste Fundament des Glaubens in der Gnade Gottes und dem vollbrachten Werk des Christus nicht da ist, bleibt der Gläubige gefangen in eigenen Werken, die seine Errettung mitbewirken sollen. Und so kann er aber nicht gesund wachsen und reifen. Sein Herz wird nicht fest, denn dies geschieht ja durch Gnade, Hebräer 13, Vers 9. Ein Heiligungsstreben, das nicht vom Ruhen in dem bereits vollbrachten und vollkommenen Erlösungswerk Jesu ausgeht, führt zu Niederlagen, vielleicht sogar zu Verdammnisgefühlen, Verzagtheit, zum Kreisen um sich selbst und seine Sünden. Oder aber es gibt auch den anderen Weg, wohin das führt, zu stolzer Selbstgerechtigkeit und fleischlichem Selbstvertrauen, das blind ist für die eigenen Sünden, aber bei den anderen immer viele Sünden sieht. All das hindert echten Wandel im Geist und damit auch echte geistliche Reifung. Doch in dem vollkommenen Erlösungswerk unseres Herrn sind wir ein für alle Mal geheiligt, wie es der Hebräerbrief bezeugt. Lesen wir einmal Hebräer 10, 10 bis 14. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Wie lange? Und zwar ein für alle Mal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Hier spricht Paulus von den alttestamentlichen Priestern im Tempel, die ihrem Tempeldienst sich nie setzen durften, sondern immer nur stehend ihren Dienst verrichten durften. Im Tempel gab es keine Sitzgelegenheiten, keine Stühle, weil es den Priestern streng verboten war, sich zu setzen. Sie mussten immer aktiv sein im Opferdienst. Vers 12. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das ist der Herr Jesus, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Nach diesem Opfer kann man sitzen. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Das wird bei seiner Wiederkunft sein. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Es ist dort im Zusammenhang die Rede vom himmlischen Hohenpriester Jesus Christus. Die irdischen Priester, die durften bei ihrem Priesterdienst nur stehen, durften sich nie setzen. Der himmlische Hohepriester hat ein für alle Mal ein Opfer gebracht und sich dann gesetzt. Jetzt ist es vollbracht. Jetzt sind alle, die dieses Opfer angenommen haben, gerettet und dürfen sich auch dieses Heils gewiss sein. Das ist die Ruhe, in die wir eingehen dürfen, nicht ein selbstzufriedenes Ruhen in uns selbst und unseren Anstrengungen oder Bemühungen, sondern in dem vollkommenen Rettungswerk, das der Sohn Gottes für uns vollbracht hat. Dort hört das Wirken von Werken in eigener Kraft auf. Wir rechnen nicht mehr mit uns selbst, sondern mit dem auferstandenen Christus, an dessen Auferstehungsleben wir teilhaben. Das Wissen darüber ist eine Voraussetzung für ein gesundes geistliches Wachstum. Und noch ein drittes, was uns helfen soll, geistlich zu wachsen, vom fleischlichen zum geistlichen Christen zu werden. Wir müssen die Bibel kennen und unser Denken und Handeln nach Gottes Wort ausrichten. Wenn wir zu geistlicher Reife gelangen wollen, dann müssen wir uns in der Bibel auskennen. Eine fleischliche Gesinnung beinhaltet immer auch eine Vernachlässigung des Wortes Gottes, dass wir nachlässig sind, darin zu lesen und darüber nachzusinnen. Ein fleischlicher Christ liebt das Wort Gottes nicht wirklich. Er hat keine echte Hochachtung und Ehrfurcht vor diesem Wort. Und er weigert sich, dieses Wort aufrichtig als verbindliche Richtschnur für sein Leben in allen Bereichen anzunehmen. Er kann die Bibel vielleicht vom Intellekt kennen, aber sein Herz wird nicht durchdrungen und sein Handeln wird nicht bestimmt vom Wort Gottes, sonst wäre ja nicht mehr fleischlich, wenn es anders wäre. Wenn wir das Wort Gottes zutiefst annehmen und uns ihm unterwerfen in allem, was es sagt, nicht in dem, was mir nur gefällt, sondern in allem, was das Wort Gottes sagt, auch da, wo ich Buße tun muss über Sünde und in meinem Leben grundlegend was ändern muss, auch da, dann wird es uns als zweischneidiges Schwert durchdringen. Es wirkt in uns. Dann sind wir auf dem besten Weg zu geistlichem Wachstum. Dann überführt es uns von unseren Abweichungen von Christus. Dann stellt es uns den Herrn und seine Gesinnung lebendig vor Augen. Dann zeigt es uns auch die Schritte, die wir ganz persönlich in der Nachfolge Jesu zu tun haben. Dann ermutigt und tröstet es uns und spornt uns an, unser Kreuz auf uns zu nehmen und dem Herrn nachzufolgen, koste es, was es wolle. Francesco hat vorhin davon berichtet, von den Märtyrern, die ihr Leben gegeben haben, weil sie diesem Wort gehorsam sein wollten. Ihr Lieben, wir leben in diesem Land nicht mehr oder noch nicht unter so schwerer Verfolgung, dass wir unser Leben für Christus geben müssten. In vielen Ländern der Erde ist es so und es war schon immer so, das ist eigentlich der Normalfall für die Gläubigen, dass ihr Glaube von der Welt angefochten und umstritten ist. Wir haben mehr Kämpfe innerhalb der Gemeinde und Streitigkeiten und Auseinandersetzungen als von außen. Aber auch da, wo es Auseinandersetzungen von außen gibt, ich will dieses Wort leben. Und da haben manche ihr Leben dafür gegeben. Und wir? Ja, wir ziehen dann manchmal die Bequemlichkeit, das weltliche Vergnügen vor diesem Wort, machen Kompromisse mit der Sünde, obwohl wir dazu nicht gezwungen werden. Keiner hält uns eine Pistole am Kopf und sagt, du musst jetzt sündigen, sondern wir machen es freiwillig. Wir sündigen freiwillig und gern, obwohl wir anders könnten, obwohl wir von der Schrift her, vom Geist Gottes, von der Kraft Gottes andere Möglichkeiten hätten, wenn wir es denn wirklich leben würden und leben wollten. Leider haben viele Christen die Einstellung von der Welt übernommen, auf ihr Herz zu hören. Nicht nur bei den Charismatikern spielt das eine ganz große Rolle, bei denen besonders, ja, indem sie meinen, Gott würde durch unser Herz zu uns sprechen und deswegen sollten wir auf die Gefühle unseres Herzens hören. Ihr Lieben, die Schrift sagt was anderes. Die Bibel sagt, dass wir auf das Wort Gottes hören sollen und dass dieses Wort ein Richter über die Gedanken und Gesinnungen unseres Herzens ist. Lest mal Hebräer 4, Vers 12 und 13, wie die Bibel Hören aufs Herz und Hören aufs Wort Gottes beurteilt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ihr Lieben, wir werden danach gerichtet, nach diesem Bibelwort, ob wir auf Gottes Wort oder auf unser Herz gehört haben. Wir werden nach dem Wort Gottes gerichtet und nicht nach dem, was wir unserem Herzen empfunden haben. Und wenn wir das getan haben, was unser Herz uns sagt, und es steht im Widerspruch zu Gottes Wort, dann werden wir gerichtet, auch als Gläubige, nach dem Wort. Ja, aber Herr, ich habe doch im Herzen empfunden, dann wird der Herr uns sagen, und was steht in meinem Wort? Vers 13, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Wir können vor Gott nichts verbergen. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Alles ist enthüllt und aufgedeckt vor unseren Augen. Er sieht in unsere tiefsten Gedanken und unsere Herzenseinstellungen hinein. Und ihm müssen wir Rechenschaft geben. Und da kann ich mich nicht damit herausreden, ja, aber ich habe das Herzensgefühl gehabt, dass ich das und das machen sollte. Wenn wir auf unser Herz hören, dann werden wir ganz oft in unserem Leben gegen die Wand rennen. Werden wir ganz oft in unserem Leben Schiffbruch erleiden, geistlichen Schiffbruch sowieso. Wisst ihr, es gibt Christen, das ist schon alles schon erlebt, verheiratete Christen, die sagen, ja, mein Herz sagt mir, ich soll jetzt eine andere Frau heiraten. Ihr Erleben. Was gilt, Gottes Wort oder was mir mein Herz sagt? Wenn wir auf unser Herz hören, das von unseren eigensüchtigen, selbstsüchtigen, fleischlichen Wünschen durchdrungen ist, dann laufen wir mit dem Kopf gegen die Wand. Das wird nicht gut gehen. Das geht nicht gut. Wenn wir im Moment denken, das ist jetzt genau das Richtige, dann werden wir irgendwann schmerzhaft erfahren, es war genau das Falsche. Wenn wir aber auf das hören, was Gottes Wort sagt und das tun, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Auch auf dem Weg zu geistlichem Wachstum. Und nur so können wir Gottes Segen erfahren. Im Geist zu wandeln ist praktischer Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Dass wir uns ihm in unserem ganzen Leben als höchster Autorität fügen und es einfältig zu leben versuchen. Hier liegt gerade in der heutigen Zeit ein grundlegender Mangel bei vielen Gläubigen. Wie viele muss unser Herr heute fragen? Lukas 6, Vers 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Das machen viele Christen. Sie sagen, Herr, Herr, ich folge dir nach, ich bin bekehrt, ich diene dir. Und tut nicht, was ich euch sage. Ein geistlich gesinnter Christ hat Ehrfurcht vor dem heiligen Wort Gottes. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes, also von den Aposteln verkündigte Wort Gottes, empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Wie viele in evangelikalen Gemeinden wohlgemerkt, nicht in den großen Landeskirchen, in evangelikalen Gemeinden sagen schon, die Bibel, das ist doch Menschenwort, das haben Menschen geschrieben, die müssen auch Fehler gemacht haben. Und was die Apostel auch gesagt haben, das kann ja nicht alles, das waren ja auch nur Menschen, die Fehler gemacht haben. Das kann ich doch nicht alles ernst nehmen. Und der Apostel Paulus schreibt hier und lobt die Gemeinde in Saloniki, dass sie das verkündigte Wort der Apostel nicht als Menschenwort aufgenommen haben, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Die Worte der Bibel sind Gottes Wort und nicht Menschenwort. Und Gott wird uns an diesem Wort messen. Ein geistlich gesinnter Christ liebt das Wort Gottes als die verbindliche Weisung seines Herrn und Retters. Psalm 119, Vers 16. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. Das soll die Gesinnung eines Gläubigen sein. Ein geistlich gesinnter Christ nährt sich vom Wort Gottes und von der guten Lehre. In 1. Timotheus 4, Vers 6 schreibt Paulus an Timotheus, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Das ist wichtig für jeden Christen, dass wir uns nähren mit den Worten des Glaubens aus der Heiligen Schrift und mit der guten Lehre der Apostel. Dem müssen wir nachfolgen. Ein geistlich gesinnter Christ studiert die Schrift, denkt darüber nach und bittet dabei um Erkenntnis und Belehrung durch den Heiligen Geist. Und dazu nochmal Worte, die Paulus an Timotheus geschrieben hat. 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Da ermahnt er ihn und die ganze Gemeinde eindringlich: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. Da du weißt, von wem du es gelernt hast. Ja, von wem hat Timotheus gelernt? Von Paulus. Paulus hat die Apostellehre ihm beigebracht. Und er sagt, dabei bleibe bei dieser Lehre im Wort Gottes, bei der Apostellehre. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und dann bezeugt Paulus noch einmal ganz eindrücklich in aller Klarheit, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Paulus schreibt es noch einmal in einer Deutlichkeit, die man nicht mehr überbieten kann. Alle Schrift, und damit ist die ganze Bibel gemeint, die Bibel ist ja die Schrift, die ganze Bibel ist von Gott eingegeben. Da ist nichts Menschenwort, das ist Gottes Wort. Und sie ist nützlich zur Lehre, zur Überführung von Sünde, zur Zurechtweisung, zur Erbauung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und damit ist der Mensch Gottes, der Gläubige, schreibt Paulus, ganz zubereitet. Es fehlt ihm nichts mehr. Zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Auch in der heutigen Zeit, wo man sagt, ja, die Bibel allein genügt nicht, du brauchst noch die therapeutische Seelsorge und die Psychologie und die Wissenschaft und die liberale Theologie, die dir sagt, was in der Bibel von Gott ist und was von Menschen ist. Nein, das brauchen wir alles nicht. Die Heilige Schrift allein bereitet den Gläubigen ganz zu jedem guten Werk, ist er damit völlig ausgerüstet. Wir brauchen nichts mehr zur Schrift. Wenn wir die Schrift allein haben, aus ihr allein können wir lernen, wie wir als Gläubige zu leben haben. Für einen geistlich gesinnten Christen ist das Wort Gottes der Wegweiser, auch für seine persönlichen Entscheidungen und Lebenswege, die er geht. Welchen Weg gehe ich grundsätzlich? Welchen Menschen heirate ich, um mit ihm mein Leben zu verbringen? Grundsätzliche Lebensentscheidungen sollen wir auch von den Grundsätzen her das Wort Gottes fragen. Psalm 119, Vers 101 sagt der Gläubige, ich halte meine Füße fern von jedem bösen Weg, damit ich dein Wort befolge. Das muss unsere Einstellung sein, wenn wir den Segen Gottes wollen. Ich halte meine Füße fern von jedem bösen Weg, damit ich dein Wort befolge. Das muss das Wichtigste sein, dass wir Gottes Wort befolgen. Wir werden sonst nicht geistlich wachsen und reifen. Wir werden im Korinth-Zustand bleiben. Ein geistlich gesinnter Christ bezeugt das Wort Gottes und ermahnt und ermutigt auch andere mit dem Wort. 2. Timotheus 4, 1 bis 5. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Also Paulus ermahnt Timotheus, bezeuge das Wort Gottes, weil Jesus Christus Lebendige und Tote richten wird. Jeder wird gerichtet nach dem Wort Gottes. Und das hat zur Konsequenz, Vers 2, verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, und ich glaube, diese Zeit, die haben wir längst erreicht, es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre des Wortes Gottes, die Apostellehre nicht mehr hören wollen. Da sind die Ohren zu empfindlich dafür. Da wird man sich lieber Lehrer anhören, Predigten anhören und Gemeinden suchen, wo nur positiv gepredigt wird, wo nur gepredigt wird, wie gut du bist, wie toll du bist und dass Gott dich ganz hinreißend findet und dass er hin und weggerissen ist von dir, egal in welchen Sünden du lebst. Diese Zeit wird kommen, sagt Paulus, und wir haben diese Zeit erreicht. Vers 4, und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Also es wird wohl auch eine Zeit sein, wo die Gläubigen, die hier verheißen ist, nicht mehr nüchtern sein werden. Wo sie sich ihren Gefühlen und Emotionen und dem Hören auf ihr Herz hingeben. Wo sie in Ekstase geraten und sich den Verstand aus dem Hirn lobpreisen. Diese Zeit wird kommen. Und Paulus schreibt Timotheus und der Gemeinde, du aber bleibe nüchtern. Werde nicht emotional, werde nicht ohne Verstand, bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Ihr Lieben, wir haben als Gläubige nicht nur die Wirksamkeit des Kreuzestodes Jesu als Kraft, um das Fleisch im Tode zu halten, wir haben auch den Heiligen Geist, der uns befähigt, das Gott Wohlgefällige zu tun. Gott hat uns in seiner Gnade diese Antriebskraft verliehen, indem er seinen Heiligen Geist in uns wohnen lässt, wenn ich wirklich bekehrt bin und eine geistliche Neugeburt erlebt habe. Wenn das nicht der Fall ist, habe ich auch keinen Heiligen Geist und habe auch diese Antriebskraft nicht. Dann muss ich erst Buße tun und mich bekehren, wenn das nicht in mir ist. Der Geist Gottes ist nicht eine unpersönliche Kraft. Er ist eine der drei Personen der Gottheit, aber er wirkt in uns mit Kraft und verleiht uns die Antriebskraft, dem Herrn zu dienen. Und deshalb lesen wir in Galater 5, Vers 16 die wichtige Aufforderung, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wenn ich sage, ich kann nicht anders, ich muss sündigen, ich muss die Lust des Fleisches vollbringen, sagt Paulus, wandle im Geist. Lebe mit Jesus, lebe in enger Gemeinschaft mit ihm. Wenn du bekehrt bist, hast du den Heiligen Geist bekommen und kannst das. Auch wenn wir den Geist Gottes empfangen haben, dann leben wir also nicht automatisch in der Kraft des Geistes, obwohl das eigentlich das Normale für einen Christen sein sollte. Wir können leider auch unter dem Einfluss des Fleisches und seiner Begierden leben. Und dann sündigen wir und dämpfen den Geist Gottes und blockieren damit unser geistliches Wachstum. Wir müssen uns bewusst entscheiden, im Geist, das heißt in seiner Kraft und unter seiner Leitung zu leben. Dann stehen wir auch in Gemeinschaft mit Christus und dem Vater. Dann bleiben wir in ihm und bringen gute Frucht. Unter die Leitung des Geistes und zum Wandel im Geist kommen wir, indem wir Buße tun über unsere Fleischlichkeit und über unsere Sünden, über unsere Nachlässigkeit, über unsere halbherzige Glaubenseinstellung und halbherzige Christusnachfolge. Die Sünden, die den Geist Gottes dämpfen und betrüben, darüber müssen wir Buße tun. Das geschieht nicht von selbst. Daraus müssen wir Konsequenzen ziehen. Da muss sich etwas ändern in unserem Leben. Und dazu gehört, dass wir uns bewusst der Herrschaft Gottes unterwerfen und uns dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Gott selbst gibt uns dann die Kraft, die Freudigkeit, das Wollen und das Vollbringen und wir bringen Frucht zur Ehre Gottes. Wandel im Geist bedeutet also auch, dass wir immer wieder unsere Sünden bekennen, unsere fleischlichen Triebe in den Tod geben und sündige Gedanken ablegen, dass wir unsere Abhängigkeit vom Herrn bekennen, uns am Willen Gottes ausrichten und um die Gnade und Kraft für einen Gott wohlgefälligen Wandel bitten. Wenn ich diese Haltung im Gebet nicht habe und in meiner Herzenseinstellung nicht habe, dann werde ich auch ein geistesarmes und fruchtarmes Leben als Christ führen. Das ist meine Entscheidung. Wenn wir im Geist leben und auf den Herrn schauen, wird er sich in seinem Wort, wie er sich in seinem Wort geoffenbart hat, dann wirkt der Geist Gottes still in unserem Innern und arbeitet daran, dass wir auch charakterlich verändert werden und treu in der Nachfolge Jesu leben können. Nehmen wir uns die Zeit der Stille, um im Gebet, in Buße und Anbetung vor dem Herrn zu sein und über sein Wort nachzusinnen.